Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Nein, ich bin eigentlich öfter mal hier, aber mehr so unter den Menschen. Ja, Petra, vielen Dank für deine Einleitung. Ich bevorzuge eigentlich den Titel Reich Gottesarbeiter mit Rentenbezug. Mit Ruhestand war es bisher noch nicht so ganz doll, also da freue ich mich dann irgendwann nochmal drauf. Ja, schön. Also heute soll ich predigen. Fehlen viele junge Leute, muss ich sagen. Die sind alle unterwegs mit Ralf. Und ja, lasst uns einfach auch immer wieder daran denken und dafür beten. Das sind so entscheidende Momente und Tage im Leben junger Leute, wenn sie miteinander auf einer Freizeit sind. Ja, Schatz, gibst du mir bitte das Baby, sagt sie. Und er antwortet, wir müssen warten, bis es weint. Hä? Warum? Weil ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. So sind Männer manchmal, ne? Weil ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. Okay, das ist einfach meine Art von Humor. Ich weiß nicht, ob ihr damit umgehen könnt. Es geht mir heute um was anderes, nicht um diese Art von Schatz. Schatz, sagt ihr vielleicht, wenn ihr Glück habt zu eurer Ehefrau oder manchmal umgekehrt. Je nachdem, was die Frauen gerade von euch wollen. Es geht mir heute um einen Schatz in einer merkwürdigen Verpackung. Vom Schatz in merkwürdiger Verpackung. Da muss ich nicht reingucken. Ja, das ist schwarz. Alles gut. Vom Schatz in merkwürdiger Verpackung oder sind wir noch ganz dicht? Und der Text ist schon gelesen worden, zumindest zum Teil. Und zwar in 2. Korinther 4, einmal nach der Luther-Übersetzung und zum anderen nach der Übersetzung das Buch. Da heißt es, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Lass es mal kurz auf euch wirken. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und in der modernen Übersetzung das Buch heißt es, diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Es geht mir und in diesem Text um einen sehr wertvollen Schatz. Um einen überaus wertvollen Schatz. Es geht nicht so darum, dass wir, was weiß ich, von Oma das Geld, Goldrandgeschirr geerbt haben und das ist jetzt so unser Schatz, den hüten wir, bis wir ihn weitervererben an unsere Kinder. Das meine ich nicht. Jesus sagte an einer Stelle in einem Bild, das Himmelreich gleicht einem Schatz, der verborgen ist im Acker. Und dann geht ein Mensch über diesen Acker und dann findet er diesen Schatz und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauf den Acker und ich füge dazu und damit auch den Schatz. Schätze faszinieren. Es gibt eine ganze Branche, die sich damit oder die davon lebt, dass sie vorwiegend männliche Kunden mit Schatzfieber infiziert. Das sind dann die, die hinterher mit so, habt ihr schon mal gesehen, so Metalldetektoren über den Acker laufen. Und irgendwie, was weiß ich, was die suchen, Gold oder Schädel geht glaube ich nicht, aber Stahlhelme von früher, irgendwie solche Sachen. Das vom Schatzfieber infiziert. Vielleicht gibt es das bei euch auch so ein bisschen, dass ihr mal so an eure Kindheit zurückdenkt. Wie ist das mit den Schätzen? Ich denke an die Schatzinsel. Habt ihr die gelesen? Ihr jungen Leute, lest ihr noch? Lest mal die Schatzinsel, das ist cool. Ich habe mir vorgenommen, die im Urlaub noch mal zu lesen. Oder Karl Mays Schatz im Silbersee. Wow. Oder wenn wir mit Zeit für Kids eine Schatzsuche machen, sind alle dabei, egal wie das hinterher ist. Ja? Das fasziniert. Da ist man unterwegs, da strengt man sich an, da will man als Erster den Schatz haben. Ich weiß nicht so ganz, ob jemand von euch im Bergischen Land beheimatet ist. Kennt ihr Tönnisheide? Kennt ihr Newiges? Esther hat jetzt einen echten Vorteil, die hat da öfter mal spazieren gegangen. Nein, sie hat einige Zeit gelebt in Fellwart, aber das ist schon wieder fast am Rand. Dort gibt es zwischen Tönnisheide und zwischen Newiges, in Newiges gibt es ein Schloss, Schloss Hardenberg heißt das. Und da gibt es im Wald einen Hügel, die alte Burg. Kennst du das auch? Das kennt eigentlich fast keiner, der da spazieren geht, weil man sieht das gar nicht mehr so richtig. Da ist außenrum zwar noch ein Burggraben, aber dann ist so in der Mitte ein kleiner Hubbel, da sind heute große Buchen drauf. Und wir sind in unserer ganzen Kindheit, ich weiß nicht wie oft, mit Schaufel und Hacke und Meißel und Hammer losgezogen. Wir haben das dann immer organisiert, die Eltern durften das auch nicht so wissen, ne? Und so nach 10 Minuten Fußmarsch kam man dann da in diesen Wald und dann haben wir angefangen zu graben, die alte Burg. Wir haben gewühlt und geschaufelt, ich spüre heute fast noch ein bisschen die Blasen, die wir an den Händen haben. Und wir sind dann immer abends wieder nach Hause, wenn es dunkel wurde. Bei uns war das alles anders als heute. Bei uns ist man nach Hause gegangen, wenn es dunkel wurde. Wir hatten keine Uhr, nicht? Dann ist man nach Hause, wenn man Hunger hatte, verdreckt wie die Sau. Und dann wie die 7 Zwerge nach Hause marschiert. Ganz ehrlich, wir haben nie was gefunden. Das Einzige, was wir immer ausgegraben haben, ist Quarz. Wir haben dann auch so ein bisschen Quarz gesucht, das gab es da jede Menge. Muss man aber ein bisschen das Gespür für haben. Das Gute war, wir hatten zu tun. Wir sind nicht auf dumme Gedanken gekommen und wir waren an der frischen Luft. Das war natürlich nicht sehr erfolgreich. Und jetzt spricht der Paulus von einer Schatzsuche und sagt, ich war erfolgreich. Ich habe Erfolg gehabt. Er ist dem Auferstandenen begegnet und dabei auf einen Schatz gestoßen, der sein Leben völlig umgekrempelt hat. Ihr kennt die Geschichte von Paulus, die meisten, ne? So ein fanatischer, verbohrter Christenhasser, auf einmal verändert sich sein Leben. Das ist ein leidenschaftlicher Missionar. Und jetzt schreibt er an die Korinther, wir haben diesen Schatz. Und dieser Schatz befähigt uns, Dinge durchzustehen, die nicht einfach sind. Und für diesen Schatz sind wir unterwegs. Weil wir diesen Schatz entdeckt haben, scheuen wir weder Kosten noch Mühe, unserer Berufung gemäß zu leben. Oh, da haben wir den Schatzsucher. Das nützt alles nichts und Dinge, ne? Wenn ich nicht drauf schaue. Ja, ich lese 8. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln. Ich habe das schon mal gehört, heute früh. Ja. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Paulus stößt auf einen Schatz, oder eigentlich ist es falsch. Eigentlich ist der Schatz auf ihn gestoßen. Der Schatz hat Paulus gefunden, der ihn befähigt, in schwierigsten Umständen durchzuhalten. Wir haben diesen Schatz. Und das ist jetzt so die Frage, die sich mir gestellt hat, als ich das gelesen habe, und ich möchte sie euch einfach weitergeben. Habe ich diesen Schatz? Hat dieser Schatz mich schon gefunden? Oder als Ganzes, haben wir diesen Schatz? Hast du diesen Schatz? Bist du schon auf diesen Schatz gestoßen? Hast du ihn dir zu eigen gemacht? Und wenn ja, was ist dein Schatz? Das wäre jetzt toll, wenn wir hier miteinander reden könnten. Aber stell dir vor, du gehst über die Straße oder irgendwie, du triffst jemanden, was weiß ich, auf dem Spielplatz, sitzt da rum und dann sprecht ihr über den Glauben. Und dann fragt dich jemand, was ist eigentlich das, was dein Glaube ausmacht? Warum bist du Christ? Was ist dein Schatz? Welches in diesen Schmuckstücken, die da in dieser Schatztruhe sind, was ist dir am wichtigsten? Was macht dein Glaube so wertvoll? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Was macht dein Glaube so wertvoll, dass du bereit wärst, alles dafür zu verkaufen, dein Leben hinzugeben? Was ist dieses Schmuckstück, was du unter keinen Umständen missen möchtest? Ich habe so ein paar Edelsteine gefunden, die mir persönlich wichtig sind. Das Erste, was mir ganz wichtig war, als ich zum Glauben gefunden habe, war, dass ich zu Gott Vater sagen kann. Gott, mein guter Vater. Und da lese ich Römer 8, alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir aber diesen Geist haben, können wir rufen, aber lieber Vater. Ich finde das so stark. Ich darf zu meinem Gott, dem großen Schöpfergott, eine Beziehung haben wie ein Kind zu seinem Vater. Nun weiß ich, dass es zunehmend Kinder gibt, Teenager oft, die sagen, ich habe keinen Vater, ich habe einen Erzeuger. Na, die kennen ihren Vater gar nicht mehr. Väter, die sich aus dem Staub gemacht haben. Väter, die ihre Kinder psychisch oder gar körperlich misshandeln. Väter, die ihre Kinder nicht fördern, die kein Vorbild sind. Manchmal auch Waschlappen einfach nur. Aber der Gott, an den wir Christen glauben, ist das Urbild des Vaters. Aber Papa, er ist der Papa, der mir zur Rechthilfe, wenn ich auf dem falschen Weg bin, wenn ich mich verlaufen habe. Der bei mir ist, wenn ich Angst habe, ich bin nicht alleine. Und der mich tröstet, wenn ich mich verletzt habe. Aber Väterchen, lieber Vater, nur ganz kurz, zweites Schmuckstück. Als Nachfolger Jesu bin ich befreit von der Macht, von den Machtansprüchen der Finsternis. In Kolosser 1 heißt es, er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Ich bin sehr jung zum Glauben gekommen. Aber ich habe kapiert, da war einiges nicht in Ordnung in meinem Leben. Und das war für mich das Evangelium, die frohe Botschaft, dass ich gehört habe, du, wenn du Jesus nachfolgst, dann fängt für dich etwas Neues an. Dann ist Neuanfang möglich. Dann muss deine Vergangenheit dich nicht mehr belasten. Es gibt Vergebung deiner Sünden. Der dritte Schatz, der mir ganz persönlich sehr wichtig ist, ist, ich bin und ich darf wissen, als Nachfolger Jesu bin ich beheimatet in Gottes Ewigkeit. In 2. Korinther 5 heißt es, wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhänden gemacht. Es wird für immer im Himmel bleiben. Es gibt ja so Sprüche, alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Kennt ihr? Oder alt werden ist nichts für Feiglinge. Das ist richtig, das stimmt. Vielleicht hat man, als man das gehört hat, dann auch gestöhnt und gesagt, ja, das kenne ich. Genauso geht es mir. Paulus sagt, macht euch nichts vor. Ihr braucht euch doch nichts einzubilden. Euer Leib gleicht einem Zelt. Ich habe gerade, als ich gemerkt habe, es hat wieder angefangen zu regnen, habe ich gedacht, wie gut, dass wir nicht in einem Zelt wohnen müssen. Ne? Da hätten wir jetzt heute Nacht ganz schön zu tun gehabt. Da zieht's, da ist es kalt, wenn es regnet. Da tropft es rein. Weiß nicht, wer von euch schon mal gezeltet hat. In meinen jungen Jahren habe ich das hin und wieder mal gemacht, auf Freizeiten. Das ist immer das Gleiche. Da gehst du abends ins Bett und frierst und am Morgen knallt die Sonne drauf und du hast so einen Kopf, weil es so heiß ist im Zelt. Nein, sagt Jesus, sagt die Schrift, dein Umzug ist schon vorbereitet. Gott hat für dich was vorbereitet. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Haus, steht da. Ich gehe dorthin, um euch einen Platz vorzubereiten. Jesus bereitet uns eine Wohnung vor. Während wir hier sitzen, Gottesdienst genießen oder durchhalten, weiß ich nicht. In dieser ewigen Wohnung werden wir nicht mehr frieren. Es wird uns kein Regen mehr unsere Schlafsäcke nass machen. Im letzten Seniorenkreis, Anne Dorke war dabei, oder? Ja, haben wir gesprochen über diese Heimat. Da gab es eine alte Dame, 91 Jahre ist sie alt, Und sie hat gesagt, wenn ich dort einziehe, ich will aber Parkettboden haben. Sie hat gedacht, immer das hier mit dem Staubsaugen und dann kann man stolpern. Ich weiß nicht, was sie alles gedacht hat. Ich habe gesagt, du wirst Parkettboden haben, hab keine Angst. Du wirst Parkettboden haben. Das ist das, was Gott vorbereitet. Gott bereitet uns eine ewige Wohnung vor. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das sein wird, völlig klar. Und ob da wirklich Parkettboden ist, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber kann man ja versprechen. Ich möchte jetzt, dass wir uns mit dem zweiten Teil beschäftigen, nämlich mit der Verpackung. Wir haben gehört, diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, schönernen Gefäßen. Dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Wertvolle Geschenke gehören in wertvolle Verpackung, ist doch klar, oder? Wenn ihr vorher schenkt eurer Ehefrau ein Diamantenkollier und packt es ein in prima Sonntag. Sie wird sich vielleicht freuen, aber erst wird sie denken, der hat sie nicht alle. Ne? Das macht man doch nicht. So ein Diamantenkollier gehört in eine samt ausgestattete Schatulle. Da feinstes Leder. Oder ein Goldschatz. Der gehört in eine Schatztruhe, der gehört nicht irgendwo sonst wohin. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in einem tönernen Gefäß, nämlich in unserem Körper. Ich habe gelernt, in der Entwicklungspsychologie ab 30 geht es abwärts. Gibt es Leute, die unter 30 sind? Ja, habt noch eine gewisse Zeit, ne? Dann geht es abwärts. Genießt die Zeit. Das vormals intakte Tongefäß bekommt Risse. Die sind am Anfang sind die ganz fein. Und am Anfang kann man das auch kaschieren. Ja, das ist kein Problem. Wir benutzen eine Brille hier, so wie diese da. Man färbt sich die Haare oder auch nicht. Und irgendwann sind die Zähne im Eimer, ne? Dann braucht man da irgendwas. Ihr lacht, das kennen wir, wollen wir nachher mal miteinander reden? Es ist nicht so ohne. Die Risse werden immer breiter und dann lässt man sich das nicht mehr, dann lässt sich das nicht mehr zukleistern. Und so viel Kleister haben wir gar nicht. Und der Paulus schreibt 1. Korinther 2, 3 bis 4. Na, was sagt er denn wirklich? Ich war damals bei euch in körperlicher Schwachheit und voller Furcht und Zittern. Meine Lehrunterweisung für euch und meine Darstellung der Jesusbotschaft geschah nicht mit überzeugenden Weisheitsworten, sondern war begleitet von klaren Zeichen und der Kraft, die der Gottesgeist bewirkt. Das werfen die dem Paulus vor. Die sagen, Paulus, deine Risse sind uns peinlich. Du bist peinlich. Dein Auftreten in der Gemeinde ist peinlich. Du hast keine Rhetorik drauf. Was soll dein Gestammel auf der Kanzel? Deine Briefe sind stark, schreiben sie. Deine Wortwahl genial in diesen Briefen. Aber wie du predigst, das passt nicht. Unser Musikprogramm, unser Anbetungsteam ist viel besser. Und da kommst du mit deiner Predigt und der Gottesdienst geht nach unten in der Qualität. Von einem Apostel Jesu Christi erwarten die Korinther ein anderes Auftreten. Da erwarten sie jemand, der was hermacht. Was sagt Paulus? Gerade die Risse und Dellen sind das Geheimnis meiner Wirksamkeit. Das ist doch verrückt. Gerade durch die Risse und Löcher kann der Schatz leuchten. Sonst leuchte ja nur das Gefäß, nur ich. Dann sind die Menschen nur noch fasziniert von der Verpackung. Dann werden sie abgelenkt vom Wesentlichen. Er schreibt weiter, ich treibe es ein bisschen auf die Spitze hier. Er sagt, wir sind wegen Christus zu Narren geworden. Aber ihr tretet auf als besonders weise Nachfolger des Messias. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr seid angesehen, wir sind verachtet. Wenn wir beschimpft werden, antworten wir höflich. Wir sind sozusagen zum Müll der gesamten Welt geworden, zum Abschaum von allen bis zu diesem Augenblick. Das ist ganz schön heftig. Da fragt man sich, ist das erstrebenswert? Sind Krankheit und Begrenzung nicht dann gerade erstrebenswert? Ich glaube nicht. Gesundheit und wegen mir auch Scham und die Fähigkeit, dynamisch und mitreißend zu predigen. Es sind Gaben Gottes.
aber sie können den Blick tatsächlich ablenken. Vom Schatz weg auf die Schatzkiste. Vom Inhalt weg auf die Verpackung. Es gab eine Zeit, da hatte der Paulus sein tönernes Gefäß Leid. Da hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Diese ewigen Einschränkungen, die Kritik. Und dann beginnt er Gott in den Ohren zu liegen und ihr wisst, was er da für eine Antwort bekommt. Gott sagt zu ihm, Paulus, meine Gnade reicht aus für dich, denn die Kraft vollendet sich mitten in der Schwachheit. Ihr kennt diese Formulierung, meine Kraft sind den Schwachen mächtig. Luther, ja, hört sich irgendwie ein bisschen geschmeidiger an, aber klarer wird es vielleicht da. Wir haben am vergangenen Sonntag einen schönen Sonntag gehabt, nämlich wir haben eine Segnung da gehabt. Da waren ein paar tolle Lieder dabei. Das erste war, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Könnt ihr euch erinnern? Ich liebe diese Lieder, weil ich weiß genau, da können mehr mitsingen. Vor allem, wenn Gäste da sind, die so vielleicht aus dem kirchlichen Umfeld kommen, die kennen das. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Wer hat das gedichtet? Joachim Neander. Ich habe was über ihn gelesen. Da heißt es, ein Neandertaler mit heiligem Geist. Also man hat dieses Neandertal nicht nach dem Neandertaler, diesem, was weiß ich, Skelett, was da gefunden wurde. Oh nein, nur ein Schädel, ein Fragment. Sondern nach diesem Neander hier, nach diesem Joachim Neander benannt. Und dann kommt die zweite Strophe und da werde ich dann jedes Mal so ein bisschen kleinlaut. Da heißt es, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiere, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? Ey, es gibt Situationen in meinem Leben, da sage ich nein. Nein, das habe ich nicht gespürt, ich spüre es gerade im Moment nicht. Und wisst ihr, es gibt noch einen, es gibt den Paul Gerhardt, die haben etwa so zur gleichen Zeit gelebt und ich habe gedacht, der Paul Gerhardt hätte das nie geschrieben. Der Joachim Neander, das war so Akademikerfamilie, Frau, nur ein Kind, alles easy, würde man heute sagen. Es läuft. Der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Klar, im Leben muss man die eine oder andere Pille schlucken, oder? Kennt ihr vielleicht auch. Verläuft nicht immer alles reibungslos. Vergeigst du eine Prüfung, kann passieren, ne? Oder fährst dreimal beim Führerschein durch oder lauter so. Aber das sind so, das fällt gar nicht ins Gewicht. Im Großen und Ganzen alles easy, alles gut. Und dann ist da dieser Paul Gerhardt, danke, dass ihr mir helft. Dann ist da dieser Paul Gerhardt, der ist frühweise. Erst stirbt ich glaube, erst sein Vater, dann seine Mutter, 12, mit 14 Jahren ist er vollweise. Dann hat er 5 Kinder, 4 von diesen 5 Kindern muss er beerdigen. Seine Frau stirbt mit 45 Jahren, das hört überhaupt nicht mehr auf, wenn man seine Lebensgeschichte liest, kann man Depressionen kriegen. Ja? Das hat ihm nicht gefallen, da bin ich überzeugt. Und dann schreibt er dieses Lied, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Und dann in der 12. Strophe, das ist ja 12 Strophen, die konnten damals noch Lieder dichten, ja, also heute ist ja meistens mit 2 Strophen, dann ist schon lang, aber 12 Strophen. Dann, mach end, o Herr, mach end mit alle unserer Not, stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod und alle Zeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Das klingt doch ganz anders. Da merkt man, da ist jemand, der hat eine ganz andere Lebensgeschichte. Das ist nicht easy, das gefällt dir nicht. Gottes Wegführung hat ihm nicht immer gefallen. Was will ich sagen damit? Ich will sagen, unsere Biografie bestimmen unsere Lieder. Letzte Woche auch, hier, wir haben gesungen, du bist kein Kind des Zufalls, könnt ihr euch noch erinnern? Dann, egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Also Moll steht jetzt mehr, wisst ihr, so, ihr seid musikalisch alle fit, mehr so ein bisschen traurig. Und Dur mehr so zackig, geradeaus, knackig. Ne? Und jetzt sitzen Dur und Moll zusammen auf einer Kirchenbank, hier heute Morgen, Stühle. Ja? Wir sitzen zusammen. Und wisst ihr, beides darf sein. Beides darf sein. Und manches Mal ändert sich auch die Tonart in einem Leben. Ja? Manchmal wird Moll zu Dur und Dur zu Moll. Das gibt es. Aber wenn du heute Morgen Moll bist oder vielleicht schon ganz lange Moll bist, wenn längst nicht alles easy verläuft, dann darfst du wissen, deine Schwachheit ist geradezu die Chance und die Gelegenheit, durch die die Kraft Gottes sichtbar werden kann. Gott gebraucht dich mit deinen Rissen und gerade wegen deiner Risse. Und ich frage, kannst du das annehmen? Ich weiß es nicht einfach. Kannst du das annehmen? Oder haderst du vielleicht Stunde für Stunde mit deinem Gott und mit deinem Schicksal? Ich möchte dir sagen, du darfst schwach sein. Du musst nicht gut drauf sein immer. Jesus Nachfolger dürfen auch schlechte Zeiten haben. Und wenn ihr mal überlegt, die ganze Heilsgeschichte Gottes, Gottes Programm zur Rettung der Welt, wird in menschlichen Schwachheiten geschrieben, nicht in menschlicher Herrlichkeit. Durch seine Kinder und durch seinen Sohn in der Vollendung, der auch sehr schwach gewesen ist. Die größte Schwachheit war die, die da am Kreuz erlebt worden ist. In Jesaja 53, da wird da schon mal vorhergesagt, wie das alles so sein wird. Oder später mal, er hatte keine Gestalt noch keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Schwach, Tongefäß, voller Risse und Retter der Welt. Ich habe jetzt hier so einen Topf da mitgebracht. Jetzt ist wieder die Esther dran. Weißt du, was das ist? Ja, fast richtig. Also du hast natürlich völlig recht. Aber er ist ein ganz besonderer. Erstmal sieht er noch ziemlich gut aus. Ne? Also er hat noch wenig Risse, den habe ich extra noch aufgehoben. Nein, dieses Gefäß ist eine Olla oder eine Oja. Und eine Oja ist, gibt es nicht so viel, aber wird in Südamerika oder, glaube ich, öfter gebraucht, in Spanien. Das ist ein Gefäß, das hat man vor Tausenden von Jahren schon erfunden, um in regenarmen Ländern Pflanzen zu bewässern. Das heißt, dieser Topf wird eingegraben bis an den Rand, mit Wasser gefüllt und dann kommt der Deckel drauf, damit da niemand reinfällt, damit keine Insekten oder so es nicht verschlammt. Dann wird er vollgegossen mit Wasser. Dann wird er vollgegossen mit Wasser und dann sickert das Wasser so langsam durch. Ich habe vorhin Wasser eingegossen, ich hatte das vergessen am Anfang. Wenn ihr mal schaut, ihr könnt es vielleicht noch nicht genau sehen, aber bis hier sickert es schon durch. Und wenn wir jetzt noch eine Stunde warten würden, dann würde hier unten in dieser Schale auch jede Menge Wasser sein. Für mich, als ich das zum ersten Mal dieses Teil entdeckt habe, ich werde das auch einbuddeln, aber erst muss ich es euch ja zeigen. Diese Ojas werden eingesetzt, nicht damit sie bewundert werden. Das ist kein Ziergefäß, ja, das stellt man in eine Vitrine und dann sieht es toll aus. Es wird verbuddelt, dann wird es dreckig und dann ist nur noch die Öffnung sichtbar und der Deckel. Das Geheimnis der Oja, und das ist diese komische Überschrift am Anfang, besteht darin, dass sie nicht ganz dicht ist. Darin besteht ihr Geheimnis. Und du darfst nicht ganz dicht sein. Christen müssen nicht ganz dicht sein, sondern Menschen, die sich von Gott füllen lassen. Wir dürfen Menschen sein mit Rissen, durch die Gottes Schätze geradezu durchleuchten. Wir dürfen Menschen sein, die wie eine Oja Gottes Segen, den sie empfangen, durchsickern lassen, um ihren Mitmenschen zu dienen. Ist vielleicht für die Oja nicht immer so ganz spaßig. Man will auch mal lieber im Lampenlicht stehen. Ne? Man will von allen gesehen werden. Aber die Oja ist diejenige, die für Wachstum sorgt. Die dafür sorgt, dass es den anderen gut geht und dass sie das Evangelium von Jesus im übertragenden Sinne sehen und verstehen können. Also, wenn du sagst, du bist nicht ganz nicht, dann sage ich dir heute, du bist ganz richtig. Genau so ist es. Kein Problem.